Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 123. Er fand die reizende Adeline an dem angegebenen Orte sein erwartend. Sie weigerte sich nicht, ihm ihren Arm zu geben, und dann spazierten sie miteinander unter den Bäumen dahin, welche die nach Mézières führende Landstraße zu beiden Seiten einfassten. Sie sprachen über nichts und vieles. Bei einem solchen Beisammensein gewinnt ja das Nichtssagendste eine Bedeutung. Er hatte bald den Arm um ihre Taille gelegt, was sie ihm nicht verwehrte, und endlich versuchte er, ihr einen Kuss zu geben und fand einen Widerstand, der nicht schwer zu besiegen war. Doch machte Adeline ganz und gar nicht den Eindruck auf ihn, als ob sie gegen einen jeden anderen in gleicher Weise sich verhalten hätte. Auf dem Rückwege war ihre Umschlingung schon weit inniger geworden, und sie blieben von Zeit zu Zeit stehen, um ihre Lippen zu einem Kusse zu vereinigen. Als dann das Dorf wieder vor ihnen lag, sagte er im Tone des Bedauerns: »Wie schnell ist diese Stunde vergangen! Ich wünsche sehr, sie näher kennenzulernen.« »Ist das etwas so Schweres?« fragte sie. »Gut, ich werde morgen noch hierbleiben.« »Werden Sie die Zustimmung Ihres Gefährten verlangen?« »Er wird zustimmen müssen, aber wird es uns auch möglich sein, uns zu treffen und zu sprechen?« »Ja, wenn Sie es wünschen.« »Ich wünsche es sogar sehr. Bitte geben Sie Zeit und Ort an.« Sie blieb stehen und deutete nach rechts hinüber. »Sehen Sie im Mondenscheine dort die Waldesecke?« fragte sie. »Ja. Am Tage werden Sie eine hohe Eiche bemerken, welche dort steht. An dieser Eiche treffen Sie mich Mittag, Punkt 1 Uhr. Ich gehe Pflanzen sammeln.« »Ah, köstlicher Gedanke, ich werde Ihnen helfen.« »Wir werden fleißig sein. Jetzt gute Nacht, Monsieur.« »Gute Nacht.« Es folgte eine lange und innige Umarmung, begleitet von sich wiederholenden heißen Küssen. Es war ganz so, als ob sie sich bereits seit langer Zeit gekannt hätten. Dann schieden sie. Sie begab sich trauernd nach der Hütte ihrer Eltern, und er schritt nach dem Gasthause zu, wie einer, der sich einen Genuss verschafft hat, welcher ihm ganz und gar nicht verboten ist. Während seiner Abwesenheit hatte sich etwas nicht Unwichtiges ereignet, oder vielmehr schon bereits während er sich noch auf dem Saale befand. Gerade als der Kapitän sein Abendbrot verzehrte, waren zwei neue Gäste angekommen, ein älterer und ein jüngerer Mann. Sie nahmen an einem nahen Tische Platz. Es war Richemont ganz so, als ob er den Älteren bereits gesehen habe, doch konnte er sich nicht besinnen. Beide bestellten sich Trank und Speise. Während dieses Letztere aufgetragen wurde, fragte der Ältere: »Logiert nicht ein fremder Herr bei Ihnen, welcher seinen Namen La Roche eingetragen hat?« »Ja, Monsieur«, antwortete der Wirt. »Haben Sie noch Platz für uns beide?« »Sind Sie die zwei Herren, welche Monsieur La Roche erwartet?« »Ja, hat er von uns zu Ihnen gesprochen?« »Er hat mir gesagt, dass Sie sich hier treffen wollen. Er wird nicht schlafen gehen, sondern Sie auf seinem Zimmer erwarten.«
»Welches Zimmer ist es?«
»Nummer 3.«
»Gut, geben Sie uns auch ein Zimmer.«
Und zu seinem Gefährten gewendet, fragte er:
»Wir brauchen doch nicht verschiedene Stuben.«
»Nein, wir bleiben beieinander, Onkel Florian.« Bei dieser Antwort des Jüngeren ging es wie ein helles Licht durch Richemonts Gedächtnis. »Onkel Florian?« Ja, jetzt besann er sich. Diesen Menschen hatte er nicht nur irgendwo gesehen, nein, den kannte er sogar sehr genau. Es war Florian Ruprechtsberger, der einstige Kutscher von Jeanette. Was wollte dieser Mensch hier? Er wohnte in Berlin, bei der Familie Königsau. Wer war dieser sogenannte Herr La Roche, welcher ihn erwartete? Diese Fragen legte er sich vor. Er hatte Zimmer Nummer 2 und lag also neben diesem La Roche. Er stand kurz entschlossen auf und begab sich nach oben. Ganz unhörbar schritt er auf die Tür seines Zimmers zu und öffnete ebenso leise mit dem Schlüssel. sodann stellte er einen Sessel hart an die von seiner Seite aus verriegelte Verbindungstür der beiden Zimmer und nahm Platz darauf, um schweigend das Kommende abzuwarten. Er war überzeugt, sich äußerlich so verändert zu haben, dass Florian ihn nicht erkannt haben könne. Endlich, nach längerer Zeit, hörte er Schritte. Man klopfte drüben. »Wer ist da?« fragte eine Stimme von innen.
»Ich, Florian.«
Es wurde geöffnet und der Genannte trat ein. »Welche Unvorsichtigkeit, deinen Namen draußen auf dem Korridore zu nennen,« hörte Richemont. »Wir gehen hier unter fremden Namen und müssen dieselben beibehalten. Du kommst sehr spät. Ich dachte, dass es sich bei Nacht im Walde sehr schlecht suchen lasse.«
»Ich denke, dass ich Ihre Verzeihung schon erlangen werde. Wie gut, dass wir uns trennten. Man bestreitet da in der gleichen Zeit eine größere Fläche.«
»Wie?« fragte der andere schnell und freudig. »Bist du vielleicht glücklich gewesen?«
»Oder Sie, gnädiger Herr?«
»Ich wurde nicht vom Glücke begünstigt.«
»Und ich denke, den Ort gefunden zu haben. Sie hatten zwar den Situationsplan bei sich, aber ich habe mir alles ganz genau gemerkt. Die Bäume, welche auf dem Plane stehen, sind natürlich größer und stärker geworden. Zwischen ihnen kann Gebüsch entstanden sein, aber es stimmte alles, die Erhöhungen und Vertiefungen, die Bäume, nur der Baumstumpf fehlte, welcher mit angegeben ist.
Er kann währenddem ausgefault sein. Hast du nicht den Boden untersucht?«
»Wir hatten keine Werkzeuge mit als unsere Stöcke und Messer, und eine Kriegskasse vergräbt man doch tiefer, als dass man sie mit dem Messer erreichen kann. Wir müssen uns morgen einen Spaten verschaffen und den Ort gemeinsam untersuchen.«
»Natürlich, für morgen genügt es nur zu wissen, ob wir den richtigen Ort gefunden haben. Und dann?« Da begann drüben die Tanzmusik wieder aufzuspielen, und Richemont konnte kein Wort mehr verstehen.
»Donnerwetter«, flüsterte er erregt, »da taucht die Kriegskasse wieder auf. Sie suchen sie, sie haben sie vielleicht schon gefunden, wenigstens den Ort, an welchem sie vergraben liegt. Dieser La Roche ist ganz sicher ein Königsau. Welch ein Glück, dass wir hier eingekehrt sind. Aber diesmal sollen sie mir nicht entkommen. Die Kasse wird mein, oder der Teufel ist mit ihnen im Bunde.«
Noch während die Musik spielte, hörte Richemont drüben die Türe gehen. Florian entfernte sich. Jetzt gab es nun nichts mehr zu erlauschen. Darum entkleidete Richemont sich leise und legte sich zu Bett. Aber der Schlaf floh von seinen Augen. Die Gestalten der Vergangenheit wurden lebendig und traten vor seine Seele. All sein Zorn, sein Grimm, sein Hass wurde wieder wachgerufen. Er wälzte sich auf dem Lager hin und her und zog, als der Tag anbrach, es vor, auf den Schlaf nun zu verzichten. Er durfte sich jetzt unten nicht sehen lassen, aber er verließ leise sein Zimmer, um dem Diener einzuschärfen, wie er sich zu verhalten habe. Als er dann zurückgekehrt war, schloss er sich ein und zog sich leise an. Er musste, wenn die Kriegskassensucher das Gasthaus verließen, bereit sein, ihnen zu folgen. Als dann das Leben sich im Hause zu regen begann, huschte er einmal hinab, um zu gebieten, dass keinem, der etwas nach ihm und seinem Gefährten fragen würde, Auskunft erteilt werden solle. Ein Baron und ein Kapitän, das waren hier so seltene und so vornehme Leute, dass er überzeugt war, man werde genug Respekt haben, sein Gebot zu befolgen. Nun stellte er sich auf die Lauer. Er bedauerte, dass er keine Waffen bei sich trug, doch hatte er ein Einschlagemesser bei sich, dessen eine Klinge so lang, scharf und spitz war, dass es sich immerhin als Verteidigungs-, unter Umständen sogar auch als Angriffswaffe gebrauchen ließ. Endlich regte es sich in dem Zimmer neben ihm. Der Bewohner desselben hatte ausgeschlafen und begab sich nach kurzer Zeit hinab in die Gaststube. Eine halbe Stunde verging, und dann sah Richemont, dass drei Personen aus dem Hause traten und sich langsam entfernten. Zwei waren der frühere Kutscher Florian und sein Verwandter, und das Gesicht des Dritten zeigte eine solche Familienähnlichkeit,
dass der Kapitän in ihm sofort einen Königsau erkannte. Jetzt verließ auch er sein Zimmer und begab sich eiligst zu dem Baron, den er noch im Bette fand.
»Schon wach?« fragte Saint-Marie. »Wir sollen doch nicht etwa schon aufbrechen?«
»Nein«, antwortete er. »Du kannst ruhig liegen bleiben. Wir werden heute noch nicht abreisen.«
»Nicht?« rief der Baron ebenso erfreut wie verwundert. »Aus welchem Grunde?«
»Ich habe keine Zeit, dir das jetzt auseinanderzusetzen. Ich muss schleunigst ausgehen und komme wohl erst am Abend nach Hause. Dann wirst du erfahren, um was es sich handelt. Ich hoffe, dass du dir die Zeit nicht zu lang werden lässt.«
Er hatte keine Ahnung von der Freude, welche er mit dieser Mitteilung seinem Verwandten machte, und verließ nun das Gasthaus mit dem festen Vorsatze, Königsau und seine beiden Begleiter nicht aus dem Auge zu lassen. Draußen vor dem Dorfe bekam er sie zu Gesicht. Sie waren von der Straße abgewichen und machten sich an einem Felde zu schaffen. Bei demselben stand nämlich ein Pflug, neben welchem eine Hacke und eine Schaufel lagen. Die beiden letzteren Instrumente waren ihnen ein sehr willkommener Fund. Sie nahmen dieselben auf und entfernten sich rasch, um nicht etwa mit dem Eigentümer in Kollision zu kommen. Richemont folgte ihnen von Weitem. Das Terrain war ein sehr kupiertes, und so wurde es ihm nicht schwer, sie im Auge zu behalten, ohne von ihnen gesehen zu werden. Erst als sie den Wald erreichten, musste er sich näher an sie heranmachen, um sie nicht entgehen zu lassen. Was den Baron betrifft, so dachte er mit Wohlgefallen an sein gestriges Abenteuer. Er befahl dem Diener, ihn im Gasthofe zu erwarten, und begab sich zu der verabredeten Zeit nach dem Rendezvous, welches sehr leicht zu finden war, da der betreffende Baum weit über seine Umgebung emporragte. Adeline hatte bereits auf ihn gewartet und duldete es ohne Widerstreben, dass er sie mit einem Kusse begrüßte. »Beinahe wäre es mir unmöglich gewesen, Wort zu halten«, sagte sie. »Warum?« »Weil mein Vater heute selbst geht, um Kräuter zu suchen, die ich noch nicht kenne. Er hat einige Patienten in seiner Herde, für welche er die Pflanzensäfte braucht. Nun sollte ich mit der Mutter bei den Tieren bleiben, habe aber einen alten Gevatter zu ihnen gestellt.«
»Das hast du recht gemacht, mein liebes Kind. Wir werden nun miteinander durch Busch und Wald streifen und einige sehr schöne und glückliche Stunden genießen.«
Das geschah. Sein Kopf war geschwächt. Er dachte nicht an die Folgen, welche seine Begegnung mit der reizenden Adeline haben könne. Er sagte ihr seinen Namen, nannte ihr seinen Wohnort und gab ihr schließlich in seiner Gedankenlosigkeit das Versprechen, sie zu heiraten. Was Adeline betrifft, so fühlte sie keine Leidenschaft für ihn. Seine Person war keine unangenehme. Sie konnte ihn gut leiden. Die Hauptsache für sie bestand in seinem vornehmen Range, und als er ihr endlich gar das erwähnte Versprechen gab, da war für sie kein anderer Gedanke und keine andere Rücksicht vorhanden, als ihn bei diesem Versprechen festzuhalten. Baronin von Saint-Marie zu werden, welch ein Gedanke! Um ihn zu verwirklichen, wäre sie zu allem fähig gewesen, vielleicht selbst zu einem Verbrechen. So streiften sie durch den Wald, zuweilen sich zu einer kurzen Ruhe niedersetzend, um die Süßigkeiten der Liebe gegenseitig auszutauschen. Sie achteten dabei nicht auf die Richtung und den Weg. Die Liebe war der einzige Gedanke, den sie hatten. Sie saßen jetzt abermals im duftenden Moose, sich liebkosend und von der glänzenden Zukunft sprechend, welche dem armen Hirtenmädchen bevorstand, als plötzlich gar nicht weit von ihnen ein lauter Schrei erschallte. Sie horchten auf, und Adeline sagte, »Mein Gott, das war kein gewöhnlicher Schrei. Es ist...« Sie hielt inne und fuhr erschrocken zusammen, denn es erscholl ein Hilferuf, laut und grässlich, wie ihn nur einer, welcher sich in Todesgefahr befindet, ausstoßen kann. »Was geschieht da?« stieß sie hervor. »Mein Vater ist im Walde, komm!« Sie fasste den Baron bei der Hand, um ihn fortzuziehen.
»Ja«, sagte er, »es befindet sich jemand in Todesgefahr. Komm, wir müssen helfen.«
Er rannte voran und sie folgte ihm. Die beiden Rufe hatten ihnen die Richtung angegeben. Sie gelangten an eine Stelle, wo der Boden des Waldes sich zu einer Art von Schlucht niedersenkte. Da unten war der Schauplatz eines erbitterten Kampfes. Zwei Männer hatten einen dritten gepackt. Sie strengten sich an, denselben niederzuringen, während er sich mit einem Messer gegen sie wehrte. Nicht weit von ihnen lag ein vierter auf der Erde. Er schien tot zu sein. In kurzer Entfernung von der ringenden Gruppe sah man ein breites, frisch ausgegrabenes Loch, aus welchem die Stiele einer Hacke und einer Schaufel emporragten. Die beiden Ersteren waren Florian und sein Neffe. Der dritte mit dem Messer war Richemont, und der, welcher mit einer Stichwunde in der Brust an der Erde lag, war kein anderer als Gebhard von Königsau. Der Baron sah seinen Verwandten in offenbarer Lebensgefahr. Er wusste zwar nicht, um was es sich handle, aber er fühlte den Drang, Richemont beizustehen. Er sprang die steile Böschung hinab, ohne von den Ringenden, welche nur mit sich selbst beschäftigt waren, bemerkt zu werden. Er griff die Hacke, holte aus und schlug mit solcher Gewalt auf Florian ein, dass der arme, treue Mensch mit vollständig zerschmettertem Kopfe zusammenbrach. Ein zweiter Hieb traf den Verwandten des einstigen Kutschers. Richemont hielt ihn mit den Armen fest umschlungen.
»Ah, du«, rief er, »welch ein Glück! Komm, schlage auch den nieder, ich halte ihn fest!«
Der junge Mensch konnte sich nicht bewegen. Er sah die Hacke hoch erhoben, stieß einen fürchterlichen Angstschrei aus und lag im nächsten Moment neben seinem ermordeten Oheim. Richemont schnaufte noch vor Anstrengung. Er hatte es mit kräftigen Gegnern zu tun gehabt. Fast atemlos fragte er, »Aber wie kommst du hierher?« Der Baron stand wie eine Bildsäule vor ihm. Mit noch erhobener Hacke starrte er nach den Leichen der beiden Männer, welche er getötet hatte.
»Nun«, drängte Richemont.
Da sah ihn der Baron wie abwesend an und antwortete, »Was sagst du?«
»Ich will wissen, wie du an diesen Ort gekommen bist.«
»Ich ging spazieren, aber, mein Gott, die Hacke ist voller Blut und dein Messer auch.«
Richemont blickte es an, verzog den Mund zu einem grimmigen Lächeln und antwortete,
»Natürlich ist es blutig. Ich habe ja diesen Menschen damit niedergestochen.«
»Wer ist es? Warum griffen sie dich an?«
»Sieh mich, pah! Ich war es, welcher angriff.«
»Du? Warum?«
Seine Augen zeigten einen eigentümlichen, irren Flimmer, und der Ton seiner Stimme war nicht mehr derjenige eines Menschen, welcher vollständig selbstbewusst redet und handelt. Der Anblick des Blutes hatte die alten Erfahrungen wachgerufen.
»Du kennst diesen Menschen nicht«, antwortete Richemont auf Gebhard deutend. »Er hat mit den beiden anderen hier dieses Loch gegraben. Kannst du dir denken, warum er von Deutschland hierher gekommen ist, um die Hacke in diesen Boden einzuschlagen?«
»Nein.«
»So will ich dir sagen, dass hier die Kriegskasse vergraben liegt, welche wir so lange gesucht haben.«
Da kehrte das Bewusstsein in den Blick des Barons zurück. Seine Augen leuchteten auf und er rief,
»Die Kriegskasse, Donnerwetter, wir werden reicher.«
»Ja, wir werden Millionen besitzen. Dieser Mensch ist Gebhard von Königsau, welchen wir bereits in Algerien verfolgten. Er ist uns damals entgangen, jetzt aber habe ich meine Rechnung vollständig mit ihm abgeschlossen. Der andere hier ist der Kutscher Florian und der dritte sein Verwandter, wie ich gestern erlauschte.«
Der Baron war an den Rand des Loches getreten. Er blickte hinab, die Hacke noch immer in der Hand. Sein Gesicht hatte jenen Ausdruck wieder angenommen, welcher ein Vorbote eines jener Anfälle war, unter denen der geistig Gestörte zu leiden hatte.
»Das Geld ist da unten, der Schatz, die Kriegskasse. Da muss man hacken, hacken, heraus mit dem vielen Gelde und hinein mit den Erschlagenen.«
Während er diese Worte sprach, sprang er in das Loch hinab und begann zu hacken, ohne sich weiter um den alten Kapitän zu bekümmern. Dieser hatte Antworten und in seiner Erklärung fortfahren wollen, kam aber nicht dazu. Seine Augen waren erschrocken nach dem Rande der Schlucht gerichtet, von welchem zwei Personen langsam herabgestiegen waren.